Guten Morgen miteinander. Ja, in der Schule des Paulus, da wollen wir heute Morgen einiges lernen. Nachwuchs, in den Nachwuchs investieren. Ja, wie geht das? Wie können wir das tun? Ich möchte einen Text aus der Apostelgeschichte lesen, Kapitel 16, die Verse 1 bis 5. Apostelgeschichte 16, 1 bis 5. Paulus und Silas, sie kamen nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, aber eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf. Brüdern in Lystra und Ikonien bezeugten das. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, die an jenen Orten waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Vorschriften, die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem beschlossen worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Ja, hier beginnt Paulus die zweite Missionsreise. Eben noch hat er Krach mit Barnabas. Wegen einem Mitarbeiter haben sie sich gestritten. Es ging dort um Johannes Markus, der mitkam auf die erste Missionsreise. Als dann die ersten Hindernisse kamen, kriegte er kalte Füße, ließ alles liegen und kehrte um, ging nach Hause und ließ die beiden allein. Seine Mutter von Johannes Markus, die gehörte zum engeren Jüngerkreis und er selber schrieb später das Markus-Evangelium. Und interessant ist, dass er doch ein brauchbarer Mitarbeiter wurde. Zuerst von Petrus, er ging mit ihm, einer von den Kirchenvätern bezeugt, Markus, der war mit Petrus unterwegs und übersetzte jeweils die Botschaft in die jeweiligen Sprachen, die sie da in der kleinasiatischen Gegend fanden. Und wenn wir ihn weiter verfolgen, lesen wir von ihm, dass er später auch ein Mitarbeiter doch noch von Paulus wurde. Jedenfalls grüßt er mit Paulus jeweils am Schluss der Briefe die verschiedenen Gemeinden. Und Paulus schreibt von ihm, er ist mir ein nützliches Werkzeug geworden. Also einer, der versagt hat, kommt nachher doch mit den Jahren oder Wochen, ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt gegangen ist, als Mitarbeiter Gottes heraus. Was können wir davon lernen? Auch Mitarbeiter, die uns vielleicht enttäuschen, die nicht das bringen, was wir erhofft haben, die haben immer wieder bei Gott eine Chance. Sie können durch andere Umstände, durch andere Situationen zu anderen Zeiten ihr Knopf auftun und ein brauchbares Werkzeug für den Herrn werden. So zieht also Paulus mit Silas los und machen sich auch auf die zweite Reise. Ziel dieser Reise war es, die Brüder und Schwestern, die Gemeinden, die auf der ersten Missionsreise gegründet wurden, diese zu ermutigen und zu stärken, damit sie weiter ein Zeugnis für Christus sind. Und wo zieht es Paulus hin? Er hätte ja zuerst mal nach Zypern gehen können, Antiochien. Nein, es zieht ihn hin nach Lystra und Derbe. Dort, wo wirklich der Ort des Grauens für ihn war. Ich blicke zurück auf die erste Missionsreise. Sie kamen nach Lystra und Derbe. Sie heilten einen Menschen. Und da brach etwas los, das sie zuerst nicht einordnen konnten. Diese Leute waren begeistert von diesen beiden. Sie meinten sogar, dass Paulus wohl der Hermes, ein Gott vom Himmel gestiegen ist und Barnabas, er sei der Vertreter oder er sei Zeus selber. Die Götter sind unter uns, die haben Menschen geheilt. Und sie wollten mit allen Mitteln ihnen Opfer darbringen. Aber weil sie ihre eigentliche Sprache nicht verstanden, wussten sie lange Zeit nicht, um was es da eigentlich ging, als sie das Stier herbeibrachten zum Opfern. Es ging dann so weit, dass die Juden das in der Umgebung hörten und hinkamen und das ganze Volk aufstachelte. Und es ging nicht lange, da steinigten sie Paulus. Zum Glück war es keine Steinigung, die zum Tod führte, aber er musste wohl schwere Verletzungen davongetragen haben. Auch hier, was können wir hier davon lernen? So schnell kann es Nachfolgern Jesu gehen, da werden sie fast vergöttert. Man ist begeistert von den Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, aber es braucht manchmal nur sehr wenig, dann kann das kippen und man wird zum Feind. Man wird vertrieben, verfolgt, ja, einige werden sogar gleich erschlagen. Auch das gehört zur Nachfolge. Mal gibt es Hochzeiten und dann wieder Tiefs. Und trotzdem zieht es Paulus zurück an den Ort des Schreckens, wo für ihn verbrannte Erde eigentlich vorliegt. Und in dieser Gegend finden sie einen Jüngling mit namens Timotheus. Wie eben gelesen, hat er einen griechischen Vater und eine jüdische Mutter. Das zeugt davon, dass Timotheus aufgewachsen ist mit verschiedenen Sprachmöglichkeiten. Mit der Mutter konnte er Hebräisch oder Aramäisch sprechen. Mit dem Vater sprach er wohl Griechisch. Und in der Schule oder auf dem Schulweg, da wurde noch die Lokalsprache gesprochen. Also, er wuchs mehrsprachig auf. Dann lesen wir, dass er nicht beschnitten worden war. Eigentlich könnte man sagen, warum lässt jetzt Paulus diesen Timotheus noch beschneiden, wenn er auch dagegen ist, dass man diesen Menschen, die jetzt zum Glauben kommen, noch zusätzlich eine Last auferlegt. Das hat aber, und das beschreibt er auch hier im Text, er hat eine jüdische Mutter. Und in der jüdischen Tradition geht der Glaube über die Mutter weiter. Wenn einer eine jüdische Mutter hat, dann ist er eben auch Jude. Und da wurde etwas versäumt, denn die Beschneidung ist ein wichtiges Zeichen davon, der gehört jetzt zum Volk Gottes. Und Timotheus, da wurde das unterlassen. Und die Juden wussten davon. Und das war für sie ein Ärgernis. So ließ Paulus den Timotheus noch beschneiden, damit es nicht weiter Ärgernisse gibt mit den Juden, die auch in all diesen Orten zu finden waren. Es gab auch, das war bestimmt auch ein Grund, warum Paulus sagte, diesen Timotheus brauchen wir unterwegs. Der kann uns die Sprache übersetzen, der kann uns auch als Dolmetscher dienen. Der kann uns helfen, damit nicht das Gleiche passiert, dass da plötzlich uns geopfert wird. Der kann uns aufklären, der versteht die Sprache. Hat aber auch noch andere Gründe gehabt. Er hatte ein gutes Fundament im Glauben. Wir lesen das im ersten Johannesbrief, im ersten Timotheusbrief. Die Mutter und die Großmutter unterrichteten diesen Jüngling im Glauben. Der war gefestigt im Alten Testament. Es gab ja dazu mal noch kein Neues Testament und für die Juden war klar, ein richtiger Jude, der lernt viele Stellen aus der Schrift auswendig. Das muss in- und auswendig sitzen, dass junge Leute, die heranwachsen, mit dem Wort Gottes aufwachsen. Und das war ein Zeugnis von ihm. Dieser kennt das Wort Gottes sehr gut. Ja, es gibt heute Eltern, die glauben, dass es reicht, wenn man die Kinder später mal in der Gemeinde in den Unterricht schickt. Und das reicht dann. Sollen wir uns abmühen, die Bibel so zu lesen, dass wir sie den Kindern nahebringen können? Das reicht doch später in der Gemeinde. Oder die Sonntagsschule ist ja auch noch da. Aber stellen wir uns vor, ein solches Kind hat vielleicht eine Viertelstunde in der Woche biblischen Unterricht. Sehr oft wird ja in der Sonntagsschule noch was gebastelt und die eigentliche Geschichte ist relativ kurz, vielleicht noch eine kurze Anwendung und das soll reichen. Ich habe es immer wieder erlebt, da wo Eltern ihre Kinder in die Gemeinde brachten, dass sie in der Gemeinde dann das Wort Gottes hören sollen. Wenn dann die obligatorische Zeit vorbei war, waren diese Kinder auch wieder weg. Ganz selten durch Freundschaften konnten solche Kinder dann in der Gemeinde bleiben, aber viele, die machten diese religiöse Färbung mit und dann waren sie wieder weg. Wie wichtig ist es, dass Väter und Mütter, Großeltern und Mütter und Großväter den Kindern das Evangelium nahebringen, wenn möglich täglich, dass sie darin wachsen können, ein Fundament bekommen und nachher auch gefestigt sind im Glauben. Was in der Kindheit gelernt wird, das bleibt. Was später dazu kommt, das muss ständig wieder repetiert werden. Darum ist es sehr wichtig, unterrichtet eure Kinder schon früh im Glauben, dass sie Jesus lieb bekommen, dass sie sagen, das ist mein bester Freund, bevor wir überhaupt in die Sonntagsschule gehen können. Noch ein drittes kommt dazu. Wir lesen von Timotheus, er hatte in der ganzen Gegend einen guten Ruf. Lieben, das ist ganz wichtig. Christen wird ihr weiß nachgesagt, weißt du, unter der Woche fluchen sie und machen alles, am Sonntag springen sie wieder in den Gottesdienst. Und dann geht es in der Woche wieder los, wie bei allen anderen auch. Und dann erst noch die ganze Sauerei um die Häuser, bei der die vorzufinden ist. Die sind kein Zeugnis für uns, keine Vorbilder. Bei Timotheus lesen wir, er hatte einen guten Ruf. Und ihr Lieben, das ist ganz wichtig, dass wir uns auch in der Welt so bewegen können, dass Leute Respekt vor uns haben, dass sie merken, das sind Menschen, die haben eine Ausstrahlung. Da ist es uns wohl, einen guten Ruf zu haben, ist entscheidend wichtig. Lesen wir auch von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Da heißt es, sie hatten einen guten Ruf und der Herr tat hinzu, täglich zur Gemeinde, die Gemeinde wuchs, weil die Gemeinde einen guten Ruf hatte. Sie teilten, was sie hatten. Sie beteten für andere, sie suchten nicht ihre eigene Ehre, sondern achteten, dass es dem Nächsten eben auch gut geht. Sie lebten für andere. Das war der gute Ruf, der die Gemeinde wachsen ließ. So entscheidet sich Paulus jetzt, mit diesem Timotheus will ich auf die Missionsreise gehen, nehm ihn mit. Also eine Missionsreise, die machte man dazu mal nicht mit dem Flugzeug. Da gab es auch keine Autos, die einen von A nach B brachten, sondern das war Fußmarsch. Das war Herausforderung. Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 16, da fängt Paulus an, den Korinthern was vorzuplagieren, was er alles erlebt hat. Weil diese so plagierten, sagen, ich muss auch mal was sagen. Dann fängt er an, was er alles erlebt hat auf seinen Reisen. Er erlebte mehrere Schiffbrüche. Über Nacht wurde er auf Holz dahingetrieben. Er berichtet von vielen Stockschlägen, die er bekommen hatte. Sie lebten in großen Gefahren, wenn sie Flüsse durchqueren mussten. Mensch, das ist eine Herausforderung. Habe ich es öfters erlebt, auch in Afrika, wenn man zum Gottesdienst ging in der Regenzeit und die Flüsse waren voll, es gibt ja keine Brücken. Und da muss man durchs Wasser, kommt bis an, über die Brustkorb rauf und das Wasser zieht und man hofft, hoffentlich gibt es nicht noch Löcher im Fluss oder Steine, dass man stürzt und ist dann sehr glücklich, wenn man auf der anderen Seite wieder ankommt. Das alles mussten sie tun, über Gebirgszüge gehen. Dann schreibt er, sie wurden von Kriminellen belagert, die solche kleine Trupps überfallen wollten und sie ausrauben wollten. Kennen wir von der Geschichte vom barmherzigen Samariter, dass solche Leute oft überfallen wurden. Und dann berichtet er von den falschen Brüdern, die da sind, die wohl eine Verbindung suchten, aber sie suchten mit dem Grund, diese Menschen nachher irgendwie in den Rücken zu fallen. Es war eine demütigende Reise, herausfordernd. Und ausgerechnet Paulus lässt Timotheus das spüren. Er mutet ihm das zu, obwohl er eben noch schockiert war von Markus, der auf der ersten Missionsreise kalte Füße bekam und umkehrte. Und das Gleiche macht er jetzt mit Timotheus, wenn er dann schon mitkommt, dann soll er auch erleben, was es heißt, in die Nachfolge Jesu zu treten. Vergangene Woche besuchte ich mit einer Delegation von Österreichern und Deutschen von den verschiedenen Bundesleitungen die Krishona. Wir hatten dort ein Treffen mit den beiden Bünden. Claudius Busser hat uns dann die Krishona gezeigt. Für mich war es vieles bekannt. Aber jetzt führt er uns in den Kirchturm. Im Kirchturm von Krishona, da begann die theologische Ausbildung für die ersten Krishonesen. Die Biese pfiff durch die ganzen Dachziegel hindurch. Die Geräte, die dort oben jetzt standen, die wurden alle abgedeckt mit Plastik, weil immer wieder Schnee durch diese Ritzen hineingetrieben wurde. Und da lag da so ein Strohsack. Und seither hier schliefen die Studenten. Und meinte dann, wer dazumal die Krishona besuchte, der war so abgehärtet, dass sie allen Stürmen im Leben und in der Welt standhalten konnte. Etliche starben da, erfroren, weil sie den Winter nicht aushielten. Gut, man muss sagen, da kamen auch Leute von Äthiopien in die Ausbildung und das war dann doch einiges zu viel. Paulus mutet das zu. Komm mit, du sollst das erleben. Ja, unterwegs lernt Timotheus aber auch die leuchtenden Augen kennen von Menschen, die Jesus erfahren haben. Das ist etwas Unglaubliches. Wenn irgendbei einem Menschen, der vorher in der Sünde lebte und jetzt Jesus annimmt, wie eine Freude, ein innerer Friede einkehrt und diese Menschen als Gerettete nachher mitziehen oder ihnen Wohnung bereiten, das hat er auch erlebt. Viel Gefreutes, viel Schwieriges, alles gehörte zu dieser Ausbildung. Und eben, was hat er gemacht unterwegs? Ich denke, als erstes war er mal mitgenommen worden als Lastenträger. Paulus, der war ja bekannt als einer, der den Gemeinden nicht zur Last fallen wollte. Er hatte auch sein ganzes Werkzeug bei sich, dass er überall, wo er war, auch wieder als Zeltmacher dienen konnte, damit er seinen Lebensunterhalt selber verdienen konnte. Sie mussten Proviant mitschleppen, wenn man denkt, diese langen Strecken, die sie zurücklegten, sie hatten unterwegs Durst und Hunger, das alles, für das musste gesorgt werden, das musste mitgeschleppt werden. Aber ich denke auch, wie später bei Petrus Markus als Übersetzer gedient hat, versuchte auch Timotheus, das Evangelium den Menschen in ihrer eigenen Sprache weiterzugeben. Denn die Weltsprachen dazumal, Griechisch und später Latein, die wurden in den verlassenen Gegenden nicht gleich so schnell eingeführt, wie das in den großen Zentren war. Und das ist so entscheidend, dass das Evangelium in der eigenen Sprache plötzlich verstanden wird. Ich war eingeladen zu einer Kircheinweihung. Der Evangelist bat ich, einen Textabschnitt am Anfang des Gottesdienstes zu lesen. Er fing an zu lesen und das ging laut zu. Kein Vergleich mit heute. Die Mütter, die versuchten, ihre Kinder zu stillen, dass sie ein bisschen weniger schreien, nützte alles nichts. Da war einfach Lärm da. Ich erinnerte mich, dass die Bibelübersetzerinnen, die bei uns waren, schon diesen Text schon in die eigene Muttersprache übersetzt hatten. Ich bat den Evangelisten, hol doch diese Schrift und lies das in ihrer eigenen Sprache. Er ging, holte sie in diesem Lärm, wir hatten zwischendurch mal ein Lied gesungen, in diesem Lärm fing er an zu lesen. Und etwas Unglaubliches geschah. Plötzlich wurde es still. Und die Leute hörten zu. Sie verstanden das Wort Gottes und da waren sie aufnahmefähig. In ihrer Sprache. Und das ist so wichtig, dass das Evangelium immer wieder auch verstanden wird und nicht nur gehört wird. Timotheus erlebte also alle Wirkungen, die das Evangelium haben konnte. Er lebte sie hautnah. Er überlebte auch die Rückschläge. Wenn ich denke, schon in Philippi, werden sie eingekerkt, ausgepeitscht, geschlagen, musste furchtbar ausgesehen haben, diese zerschundenen Rücken. Sie wurden in den Pflock gesperrt. Timotheus war nicht direkt dabei, aber er erlebte das mit. Er erlebte auch in der Nacht das Erdbeben, dass sie frei wurden im Gefängnis. Er musste auch mit ansehen, wie sie eingeladen wurden von einer Frau, die sagte, wenn ihr schon sagt, dass das Evangelium keine Grenzen mehr kennt, dann kommt unter mein Dach und lebt bei mir. Diese Lydia, die war sehr hartnäckig. Wenn wir denken, vorher sagte ein römischer Soldat, Herr, komme nicht mal unter mein Hausdach, ich weiß, dass ihr Juden das nicht könnt, sprich nur ein Wort. Und jetzt muss der Paulus mit seiner Delegation bei dieser Frau einkehren und dort leben. Er erlebte, dass jüdische Gesetze, Gebote, die sie sich selbst auch auferlegt haben, aufgegeben werden mussten, weil das Evangelium einen neuen Weg einschlug und einen neuen Weg aufzeigte. Ja, Timotheus wurde mit allem ganz schön drangenommen. Ein zweites. Schon bald wurde dieser Timotheus mit kleineren Aufgaben betraut. Denke nur schon in Beröa. Da ließ Paulus Timotheus zurück, dass er diesen Gemeinden weiter auf Wort Gottes unterrichtete. Er zog schon voraus nach Athen. Kleine Posten, kleine Aufgaben bekam er, die musste geregelt werden. Und da kriegt er schon ein Stück Fleisch am Knochen. Er war also nicht nur der Träger der Schreibmaschine, wie man früher jeweils sagte, er musste ihm nicht nur die Koffer nachtragen, nein, Paulus nahm ihn mit in die Verantwortung hinein, er gab ihm Aufgaben im Reich Gottes und so wuchs er auch in diesen Aufgaben. Er war jung, sehr jung. Die Leute spotteten jeweils über ihn. Dieser Grünschnabel, der will uns alte Leute einfach auch belehren. Paulus schrieb ihm dann, hey du, Timotheus, du bist ein Diener Gottes. Dich will Gott gebrauchen. Lass dich nicht beeinflussen von diesen Menschen. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Und wenn er dann ängstlich war, Paulus schreibt ihm dann wieder, Timotheus, wir haben keinen Geist der Furcht, der Angst bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und gerade bei diesem Wort Kraft wird das Wort Dynamit gebraucht. Wir haben einen Auftrag, wir haben etwas mehr zu geben, als andere zu geben haben. Brauch das, setz dich ein. Schäme dich nicht für das Zeugnis unseres Herrn. Später vertraute ihm sogar die schwierigste Gemeinde in Ephesus an. Das war ja wirklich schwierig, was Paulus da in Ephesus alles erlebt hat. Aber er sagt, du bist dafür verantwortlich. So langsam hat er ihn vorbereitet, dass er immer mehr Verantwortung übernehmen konnte. Ja, und vor seinem Tod, wenn wir den zweiten Timotheusbrief lesen, das ist das letzte Dokument, das Paulus vor seinem Tod schrieb, da merken wir, er schreibt diesen Brief an seinen geliebten Sohn, und übergibt ihm eigentlich die ganze Verantwortung. Du bist herangewachsen, jetzt trittst du in meine Schuhe und gehst weiter. Wir lernen also, die ganzen Etappen hat Timotheus durchgemacht, bis er nachher zu dem wurde, zu dem Gott ihn berufen hat. Der scheue Jüngling wird Bekenner des Glaubens und wächst im Nachwuchsprogramm von Paulus, dass er zu einem wichtigen Mitarbeiter wurde. Ja, was können wir von diesem Text lernen? Das Erste, was ich unterstreichen möchte, ist, dass es gibt für Christen keine verbrannte Erde. Denn gerade in der Asche findet man oft die Diamanten, die Perlen. Und das war Timotheus. So eine Perle. Paulus hätte anderswo hingehen können. Die Welt war so groß. Es zog ihn zurück. Nicht, weil dort große Erweckungen waren. Da wurde alles zerstört. Aber er glaubt, dass wir einige Gläubige, und zu denen gehe ich hin, denen will ich Mut machen, die will ich stärken, die will ich ermutigen, dass sie dabei bleiben. Ja. Und er findet einige Christen, die gläubig geblieben sind, und die möchte er ermutigen und fördern. Es ist immer wieder erstaunlich, dass vieles in kleinen Orten geschieht und nicht in den großen Erweckungsgebieten. Und gerade Gott sorgt dafür, dass gerade in diesen verlassenen Orten immer wieder Neues aufbrechen darf, Großes wachsen darf. Und Paulus, ihm geht es um die einzelne Person. Er hat vor vielen gepredigt, aber er sieht diesen Timotheus und nimmt ihn mit und merkt, hier, den muss ich fördern, den will mir Gott schenken, damit er ein brauchbares Werkzeug wird. Es geht also im Reich Gottes oft um Einzelne. Das zählt jeder. Gott kennt nicht einfach nur die Masse, er kennt dich. Er weiß, was du brauchst. Schon im Alten Testament fällt das auf. Da handelt Gott, Abraham mit Gott und diskutiert über Sodom und Gomorra. Diese beiden Orte mussten bekannt sein, dass da alles schief geht und dass da geflucht wird und gelästert und gesündigt wird. Und Abraham setzt sich ein. Er handelt bis zu 10 Personen. Herr, wenn nur 10 in diesen beiden Städten Gerechte sind, dann verschonen. Und Gott sagt, ja, ich verschone wegen 10 Personen diese ganze Gegend. Es waren nur 5. Das Gericht kam. Aber wegen 10 Personen hätte Gott das Gericht über diese Stadt nicht kommen lassen. Oder ich denke an den Philippus, der den Auftrag bekommen hat, geh hinab in den Gazastreifen. Das ist ein Auftrag. Was soll ich da in der Wüste tun, hätte er denken können. Aber er war gehorsam und machte sich sofort auf den Weg. Und interessanterweise, das Timing war absolut. Da kommt dieser Afrikaner daher und versucht, Jesaja zu lesen und versteht ihn nicht. Und Philippus hält die Ohren steif und merkt, da wird etwas gelesen, das ihm bekannt ist, setzt sich zu ihm, erklärt ihm das Wort Gottes und dieser kommt zum Glauben. Und was die Auswirkungen waren, das ist ja unglaublich. Der ging zurück nach Äthiopien als hoher Beamter. Er muss wahrscheinlich schon auch dafür gesorgt haben, dass viele Teile des Wortes Gottes übersetzt wurden in die äthiopische Sprache. Und Äthiopien war das einzige Land in der Geschichte, das in der ganzen Gegend, das nicht vom Islam überrannt wurde, weil sie Christen geworden sind. Und heute gibt es eine ansehnliche Gemeinde noch, die sich zurückführen kann auf diesen Menschen, der im Gazastreifen durch den Einsatz von Philippus zum Glauben kam. Ja, Gott hat immer wieder den Einzelnen im Blickfeld, möchte den Einzelnen fördern, möchte dich fördern, dass du fähig wirst, auch da, wo du stehst, Jünger Jesu zu sein. Ein zweites wollen wir lernen, dass wir unsere Augen offen haben, dass wir Menschen erkennen, die zu fördern sind. Wir denken manchmal, ja, Jesus hatte 12, das möchte ich auch haben. Nein. Gott mutet uns eine Person zu, die wir fördern können, die wir begleiten können, der wir Mut machen können. Das beginnt schon einmal in der Familie umzuschauen, welchen will Gott fördern? Wo soll ich mich besonders einsetzen? Wir sollen uns für alle Kinder einsetzen, ganz klar. Aber es gibt gelegentlich so Momente, wo wir wissen, hier müssen wir mehr Gewicht drauf legen. Oder es ist in der Gemeinde. Da sind so viele Jugendliche da. Herr, wo sind diese Menschen, auf die ich aufmerksam werden muss, für die ich beten kann, dich begleiten kann, dich ermutigen kann? Gibt so ein schönes Lied, Herr, gib uns Augen, die den Nachbarn sehen. Herr, gib uns Augen, dass wir sehen, wer zu fördern ist. Ich bin überzeugt, dass heute im Reich Gottes so viele Mitarbeiter fehlen, weil wir es versäumt haben, Leute in der Gemeinde zu fördern, ihnen Mut zu machen, Hand anzulegen. Vor einigen Wochen war ich hier im Gottesdienst und Hannes Eschlimann erzählte sein Erlebnis mit dem Gebet, das er da in Langenthal mitbekommen hat. Oder er sollte ja beten. Der Pastor fragte ihn so nach der Predigt: Hannes, betest du mit uns? Und er beschrieb dann in ein paar kurzen Sätzen, wie er da rotiert hat. Schweiß lief ihm über die Stirne und was soll ich nur beten? Habe ich doch noch gar nicht gemacht. Da sind doch andere dran. Dann kam das Erlösende, dass ein Onkel für ihn einsprang, weil er, ich meine, er hieß fast gleich und der meinte, der Pastor meine ihn und hat dann für ihn gebetet. Ich habe ihn beim Ausgang dann angesprochen und sagte: Du Hannes, mir ging es ganz gleich. Ich war als Landwirtschaftslehrling in Langnau, im Emmental, bei den Täufern. Der alte Hans Rüfenacht predigte und am Schluss des Gottesdienstes, nach der Predigt, sagte er plötzlich: Du Markus, kannst du mit uns beten? Ich muss sagen, es ging mir echt gleich wie Hannes Eschlimann. Was soll ich da beten? Da waren die gestandenen Männer, die da im Gottesdienst jeweils auch Predigt hielten. Die alten Laienprediger, die saßen da in der Reihe, hatten ihre Hüte an den Nägeln aufgehängt. Und ich als junger Landwirtschaftslehrling sollte da laut beten. Ich hatte keinen, der für mich einsprang. Ich weiß auch nicht, was ich da gebetet habe. Jedenfalls ging es irgendwann zu Ende. Aber was will ich damit sagen? Da wurde jungen Menschen etwas zugetraut. Die wurden herausgerufen. Ihr müsst keine Angst heute haben, junge Leute, dass ich plötzlich jemanden aufrufe, laut zu beten. Das könnt ihr in der Gebetsstunde üben. Aber das lernte man da nicht früher. Das betete man zu Hause und dann plötzlich im Gottesdienst. Ja, da haben Leute uns gefordert. Und interessant, beide wurden Pastoren, ja. Schauen wir, wo wir unsere Leute fördern und fordern können, damit sie hineinwachsen und Verantwortung übernehmen können. Ein drittes noch. Werdet Begleiter und Ermutiger und bleibt es auch. Wir können die Leute heute nicht einfach mitnehmen auf die Missionsreise und sagen: Ich mute euch was zu, da ist vorbei. Und heute geht es den Studenten in den biblischen Ausbildungsstätten viel besser als früher. Da ist auch nicht mehr das, dass man leiden muss. Das geht heute ganz anders zu. Aber bleiben wir dran. Lassen uns Menschen zeigen und ermutigen diese. Stärken sie. Sprechen Sie an, ist ganz wichtig, dass Sie merken, da ist eine ältere Person da, die an mich glaubt, die mir Mut macht, etwas zu tun, die mir Mut macht, vielleicht in der Sonntagsschularbeit einzusteigen, in der Jugendgruppe einzusteigen. Weil wichtig ist das, dass gerade auch in der Jugend Menschen gefördert werden, gefordert werden. Du, bereite mal einen Abend vor. Mach mal den Einstieg für die Bibelstunde oder für die Gebetsstunde. Da gehört natürlich auch dazu, dass man zwischendurch mal ermahnen muss. Wenn man nicht ermahnt, nicht korrigiert, dann kommt man vom Kurs ab. Aber wenn das in Liebe geschieht, dann hat das seine Wirkung. Menschen bleiben auf Kurs und werden zu Mitarbeitern im Reich Gottes. Und als viertes noch, Paulus übergibt ihm mehr und mehr Verantwortung. Timotheus blieb also nicht nur Mappenträger, sondern er bekam Fleisch an den Knochen. Und das ist wichtig, dass junge Menschen auch Verantwortung übernehmen dürfen. Manchmal geht halt was schief, aber wo sollen sie es lernen? Also in der Gemeinde. Machen wir den jungen Leuten Mut. Packt an, greift zu. Denkt weiter, denkt den großen Horizont des Reiches Gottes. Wir sind gerufen, in diese Welt das Evangelium zu bringen, und da haben wir immer zu wenig Menschen. Was für ein Unterschied, wenn man merkt, wie heute in der Welt Leute gefördert oder eben nicht gefördert werden. Es gibt Pastoren, die meinen, sie seien unersetzlich. Sie müssen immer am gleichen Ort bleiben und niemand kann es besser machen als sie. Und dabei merken sie viel zu spät, dass plötzlich, wenn sie dann doch abtreten müssen, sei es vom Alter her, dass nichts mehr da ist, dass nichts nachgekommen ist. Dass niemand den Mut hat, in diese Fußstapfen zu treten. Denken wir nur an unsere politischen Vorbilder, wo jeder, der irgendwie aufkommen will, abgemurkst wird, zum Schweigen gebracht wird, dass keiner mehr etwas sagen kann, als nur noch derjenige, der sich zum Halbgott gemacht hat. Nichts wächst nach, nichts als Hoffnungslosigkeit und große Lücken, so nach dem Modell, nach mir der Untergang, nach mir die Sintflut. Paulus ist da ganz anders, er reiht sich ein, die Fußstapfen von Johannes dem Täufer, der gesagt hat, Jesus muss wachsen und ich muss abnehmen. Oder auch in die Fußspuren Jesu. Jesu hatte knapp 3 Jahre Zeit, um seine Jünger zu fordern und zu fördern und ihnen was beizubringen. Und dann war er nicht mehr da. Er überließ ihnen das ganze offene Feld und sagt, ich gehe jetzt in den Himmel, ist eure Aufgabe. Handelt, bis ich wiederkomme. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die er ihnen gab, den auch wir bekommen haben, ist nun die Möglichkeit da, diese Lücke aufzunehmen, die Jesus hinterlassen hat, und das Evangelium weiterzubringen. Mensch, es gibt so viel Arbeit zu tun. Auf Geschona hat uns Claudius Buser mitgeteilt, sie hatten in diesem Jahr 600 Anfragen. Könnt ihr uns einen Studenten, der fertig studiert hat, in unsere Gemeinde schicken? Sie haben eine Handvoll. 600 Anfragen. Wir sind also noch nicht am Ziel. Es gibt weiter zu handeln, bis Jesus wiederkommt. Deshalb ist es das Gebot der Stunde, wieder Nachfolger Jesus selbst zu werden, in sie zu investieren, sie als Mitarbeiter prägen. Mache Mut, diesen Weg zu gehen. Eigentlich sollte ich das nicht der Gemeinde in Sumiswald sagen, und doch muss es immer wieder gesagt werden, denn ich staune immer wieder, wie viele junge Leute von hier in Ausbildungsstätten gegangen sind und heute im Reich Gottes arbeiten. Lois Zürcher, die hatte ich fast 2 Jahre lang in Langenthal als Jugendmitarbeiterin, die auch von hier kam, und etliche von hier sind heute im Dienst des Reiches Gottes. Schön, dass ihr das tut. Tut's weiter. Ich möchte mit einem Zitat von John Wesley schließen. Er hat einmal gesagt, gebt mir 100 Männer, oder ich sage jetzt 100 Menschen, die nichts anderes fürchten als der Sünde und nichts nach nichts anderem verlangen haben als nach Gott, und mit denen werde ich die Welt auf den Kopf stellen. Gebt mir 100 Personen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du der bist, der Menschen ruft und beruft. Und danke, dass so viele Menschen auch schon durch Sumiswald diesen Ruf bekommen haben und heute in deinem Dienst stehen und dein Wort weitertragen. Ich danke dir für die vielen Menschen, die hier zusammen sind, auf dich hören, deinen Willen tun wollen. Und ich möchte dich bitten, dass du weiter auch aus ihren Kreisen Menschen rufst und berufst, dass sie mutig werden und anfangen, mit dir den Weg zu gehen, Nachfolger werden und ihre Kraft für dich einsetzen. Herr, dass dein Reich wächst, dass der Zeitpunkt von deiner Wiederkunft durch das auch beschleunigt werden kann, dass noch viele dein Wort hören und die Zahl der Christen groß wird, dass du kommen kannst. Herr, wir beten dich an, wir loben und preisen dich, danken dir, dass du die Erlösung für uns alle geschaffen hast. Danke auch, dass wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Ein Mahl, das uns daran erinnert, dass du bezahlt hast am Kreuz von Golgatha für all unsere Schuld. Du hast uns unser altes Leben mit in den Tod genommen. Wir dürfen ein neues Leben in dir leben. Herr, rüste uns aus, dass wir als deine Boten in der Welt erkannt werden. Amen.